Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber so bei den Liedern eben, da hatte ich so 3G-Regel im Kopf. Geliebt, getauft, gerettet. Wir beschäftigen uns meistens immer mit anderen Dingen, wie wir Menschen ausgrenzen können, wie wir uns sicher fühlen, unseren Bereich ein wenig schützen. Aber Gott ist ganz anders. Gott ruft alle zusammen, selbst die größten Schurken. Und ich bin Gott dankbar dafür, dass ich auch dabei sein darf. Auch wenn in meinem Leben vielleicht auch nicht alles gut ist und in eurem vielleicht auch nicht. Deswegen wollen wir heute uns Gedanken machen über Gottes Wort. Und vielleicht hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, was soll ich eigentlich tun für Gott? Das ist ein Klassiker der Fragen, oder? Wenn man irgendwo mal in so eine Krise gerät und gerade wieder so zweifelt an sich und seinem Leben, müssen wir die Technik erst wieder verstellen. Ja, die Techniker wissen immer nicht, was sie wollen. Nein, wissen sie schon und sie machen das auch gut. Und diese Klassikerfrage taucht immer dann auf, wenn ich so ein bisschen das Ziel aus den Augen verloren habe. Und ich mich frage, was mache ich denn jetzt? Gott, was willst du eigentlich? Was kann ich tun? Ich möchte gerne mit euch heute einen Bibeltext lesen, den ich schon oft gelesen habe. Vielleicht habt ihr ihn auch schon mal gelesen. Ist eine Geschichte, ist ein Gleichnis über die letzte Zeit, das Jesus den Menschen erzählt hat. Wir finden das in Matthäus 25 und dort ab Vers 14. Da steht, es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Vorher rief er seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Talente, einem anderen 2 Talente und dem dritten 1 Talent. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste der Mann ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, fing sofort an, mit dem Geld zu wirtschaften. Dabei gewann er noch einmal 5 Talente dazu. Genauso machte es der mit den 2 Talenten. Er gewann noch einmal 2 Talente dazu, aber der Diener, der das 1 Talent bekommen hatte, ging hin und grub ein Loch in die Erde. Dort versteckte er das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr der 3 Diener zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Zuerst kam der Diener, der 5 Talente bekommen hatte. Er brachte die zusätzlichen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, siehe doch, ich habe noch einmal 5 dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei dem wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein, du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Dann kam der Diener, der 2 Talente bekommen hatte. Er sagte, Herr, 2 Talente hast du mir gegeben, sieh doch, ich habe noch einmal 2 dazu gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei dem wenigen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein, du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Zum Schluss kam auch der Diener, der 1 Talent bekommen hatte. Er sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst. Ich ging mit dem Geld weg und versteckte dein Talent in der Erde. Sieh doch, hier hast du dein Geld zurück. Sein Herr antwortete ihm, du bist ein schlechter und fauler Diener. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nichts ausgeteilt habe. Dann hättest du mein Geld zur Bank bringen sollen. So hätte ich es bei meiner Rückkehr wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer etwas hat, dem wird noch viel mehr gegeben. Er wird mehr als genug bekommen. Doch wer nichts hat, dem wird auch noch das weggenommen, was er hat. Werft diesen nichtsnutzigen Diener hinaus in die Finsternis draußen. Dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Diese Geschichte, die Jesus hier erzählt, ist ja berührend, weil er erzählt sie seinen Jüngern und wir alle wollen gerne Jesus nachfolgen. Und wahrscheinlich stellt ihr euch eine ähnliche Frage, die ich mir auch stelle, wer bin ich denn in dieser Geschichte? Jesus fängt an, eine Geschichte zu erzählen, indem er eine Situation aus dem Alltag der Menschen damals erzählt. Da ist ein Mann, der hatte so viel Geld, dass er sich Verwalter leisten konnte, hatte ein großes Unternehmen und dieser Mann ging weg auf Reisen. Ganz ehrlich, wenn ich heute eine Reise mache, dann schaffe ich es wahrscheinlich innerhalb von 1-2 Tagen einmal um die ganze Welt. Wenn so ein Jude, selbst wenn er eine Kutsche hatte, dann schafft er in 1-2 Tagen vielleicht 100 Kilometer. Und das ist schon viel. Durch die Gegenden, wo die da damals gelaufen und gefahren sind, da konntest du gar nicht viel mit Reittieren machen, da bist du gelaufen. Und jetzt stellt euch vor, da sind Leute, die wirklich was Neues erleben wollten. Und dieser Mann geht weg und wahrscheinlich hat er 3 Monate gebraucht, bis er an einen Ort kam, der nicht so war wie der Ort, wo er wohnte. Das ist doch auch der Grund, warum wir in Urlaub fliegen. Wir wollen an Orte, die nicht so sind wie die Orte, die wir kennen. Deswegen zieht es uns ins Ausland, deswegen zieht es uns an wunderbare Stellen. Und dieser Mann geht auch weg. Aber ganz ehrlich, wenn du deine Wohnung für 14 Tage verlässt, dann sagst du vielleicht den Nachbarn, könnt ihr mal gucken, die Mülltonne rausstellen oder könnt ihr mal die Blumen gießen oder könnt ihr mal dies machen. Oder man fragt einen Verwandten für 14 Tage schon, was machst du, wenn du 3 Monate weg bist? Was machst du? Und mit 3 Monaten weg heißt ja nur erstmal den Hinweg. Der Rückweg kommt auch noch und dann willst du eine Zeit da sein. Also so ein Jahr oder 2 Jahre weg zu sein, war damals für jemanden überhaupt gar kein Problem. Aber wie würdest du dich vorbereiten, wenn du deine Wohnung 2 Jahre lang zu Hause ja, leer stehen lassen würdest? Was machst du denn? Du kannst ja nicht das Haustier sagen, guck mal, wie du 2 Jahre durchkommst. Ja, am Montag nach 2 Jahren fütter ich dich wieder. Das geht nicht. Du musst dich vorbereiten. Du musst das Haus in andere Hände geben. Und da ist die Frage, wem gibst du das? Verwandten, Freunden, je nachdem. In der Regel spielt das nicht so die Rolle, ob es ein Freund oder ein Verwandter ist. Vielmehr vertraue ich dieser Person. Tut die, was ich ihr sage. Macht die das, wofür sie eine Aufgabe bekommen hat. Wenn du weißt, da ist jemand, der ständig zu spät kommt, der immer Dinge vergisst, wirst du dem deine teuren Blumen anvertrauen und sagen, geh jeden Tag einmal hin und gieße 1/2 Liter Wasser. Wirst du nicht machen, weil du sagst, der vergisst ja so im Alltag schon alles. Und dieser Mann hat Verwalter und er gibt den Verwaltern unterschiedlich viel in die Hand. Warum hat er das gemacht? Hätte er das nicht besser aufteilen können? Gut, bei 8 Talenten, 5, 2 und 1, durch 3 ist schwierig. Da kriegt jeder 2 und ein bisschen. Aber er hätte das doch irgendwie, oder 3 und ein bisschen, und er hätte das irgendwie ein bisschen anders aufteilen können. Aber er gibt ganz bewusst jemandem mehr, dann ein bisschen weniger und dem Dritten noch ein bisschen weniger. Ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass auch die Verwalter dieses Mannes in den Augen dessen, der sie beauftragt, auch ein bisschen unterschiedlich sind von ihren Fähigkeiten? Und der Mann macht gar keine lange Ansage. Er sagt, hier habt ihr das Geld, mein Geld, und ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und wenn ich jetzt wieder zur Frage zurückspringe und frage, Gott, was willst du denn von mir? Dann stelle ich mir die Frage, warum stellen die Verwalter diese Frage nicht und warum stellen immer wir diese Frage? Hast du dich schon mal gefragt, warum du immer fragen musst, Gott, was willst du denn mit meinem Leben? Und warum macht das dieser Verwalter nicht? Der hat 5 Talente, das ist richtig viel Kohle. Würdest du nicht fragen, denjenigen, der dir das Geld in die Hand drückt, was erwartest du von mir? Was soll ich denn jetzt damit machen? Und wo gehe ich damit hin? Und wie tue ich das? Aber Jesus erzählt die Geschichte eben so. Der Verwalter nimmt das Geld und fängt, so steht es hier, sofort an zu wirtschaften. Der hat das, was er bekommen hat, genommen und hat angefangen, daraus was zu machen. Ich weiß nicht, ob er die gleiche Art und Weise benutzt wie sein Herr, um mit Kleintieren und mit Geld irgendwelche Geschäfte zu machen, um Geld zu verdienen. Da steht da leider nicht, wie der Geld verdient hat. Aber wahrscheinlich hat man damals mit vielen Tauschgeschäften und irgendwelchen Finanzierungen Sachen billig eingekauft und teuer verkauft, wie das heute auch so ist, sein Geld gemacht. Und auch der Zweite, der 2 Talente bekommen hat, der fängt nicht an und sagt, oh, ich habe nur 2 Talente gekriegt, mein Herr schätzt mich weniger wichtig ein, jetzt muss ich doch mal nachfragen, was denkt er denn, was ich damit leisten soll? Der hat sich auch nicht ungerecht behandelt gefühlt, dass er jetzt nur 2 gekriegt hat und der andere halt 5. Die beiden gehen hin und fangen an und tun das, was man damit tun kann. Und jetzt kommst du. Was hast du denn von Gott bekommen? Hast du auch was von Gott bekommen? Fähigkeiten? Ich kann nichts. Zettel verteilen. Bin ich fertig. Mehr kann ich nicht. Ich kann nicht gut reden. Ich kann nicht gut erklären. Ich kann mich nicht anstrengen. Ich habe keine Zeit. Ich habe wenig Geld. Ich habe viele andere Aufgaben. Das ist alles das, was du dann nicht von Gott hast. Aber die Frage ist, was hast du denn von Gott bekommen? Und dass die Leute nicht nachfragen, hier in dem Beispiel von Jesus, zeigt mir auch, dass eigentlich du selber weißt, was du bekommen hast. Jeder weiß, was er bekommen hat. Vielleicht noch nicht so in der vollen Tragweite. Ganz ehrlich, wenn du mal sagen müsstest, 2 Millionen Euro in 50-Euro-Noten, kriegst du das in einen Koffer rein oder nicht? Weißt du, wie viel das ist? Wie groß das Volumen ist, wie viele Päckchen. Was schätzt du, wie groß muss der Koffer sein? Ich habe es auch nicht nachgeguckt. Ich schwimme da auch. Könnt ihr vielleicht mal machen zu Hause, mal zu gucken, was 2 Millionen Euro in 50-Euro-Noten, wie groß muss der Koffer sein? Und genauso geht es uns doch auch mit dem, was Gott uns gegeben hat. Wir wissen, wir haben was bekommen, aber die Ausmaße dessen, was das für unser Leben bedeutet, sind ja gar nicht klar. Und was macht der? Der 5 bekommen hat, der fängt nicht an nachzuzählen, der fängt nicht an zu gucken, was das jetzt bedeutet, marktwertanalytisch, sondern der fängt einfach an, Dinge zu tun und zu machen. Ebenso der, der 2 Talente bekommen hat. Und dann kommt der 3, das ist eine interessante Figur, die ist uns oft so nahe. Ja, jetzt habe ich was gekriegt, jetzt habe ich Angst. Ich habe Angst, dass genau das alles eintrifft. Mein Chef kommt zurück und ich habe nicht genug verdient, ich habe das Falsche gemacht, ich habe mich verspekuliert, ich habe vielleicht nichts mehr und ich weiß, er ist ein harter Mann. Was machst du dann, wenn du Angst hast? Der 3. ist hingegangen und hat gesagt, naja, ich halte zumindest den Status quo. Kennst du diesen Gedanken? Den Status quo halten, sich in die Menge einzutauchen und so zu sein wie die anderen auch. Ich gehe zum Gottesdienst, ich besuche so mal eine Nebenveranstaltung, ich beteilige mich mal an dem und dem und dann bin ich im Status quo, was alle so tun. Und dann bin ich fertig. Unabhängig davon, was in mir schlummert, unabhängig davon, was Gott in mich reingelegt hat, unabhängig davon, dass ich so tief in meinem Unterbewusstsein weiß, dass ich eigentlich mehr machen könnte, den Status quo erstmal halten. Nicht auffallen, immer schön dabei sein. Und dann, sagt Jesus, kommt der Mann wieder. Dann kommt Gott wieder und dann will Gott den Menschen sagen, was das gewesen ist, ihr Leben, was sie so getan haben. Und der Erste mit den 5 Talenten, der kommt gleich glücklich angelaufen. Du hast mir 5 Talente gegeben und ich habe es verdoppelt. Ich habe es gemacht. Ich habe es verdoppelt. Das ist der Supermann, oder? Der hat es voll drauf. Der kann einfach mal so die Sachen verdoppeln. Der hat schlau angelegt. Der hatte klare Gedanken, der hatte eine Strategie, der war selbstsicher, der konnte mit den Leuten gut verhandeln und er hat alles toll gemacht und er hat es verdoppelt. Und was sagt Gott? Du bist ein treuer und guter Knecht. Lustig ist, dass das griechische Wort für Treue das gleiche ist wie für Glaube. Du bist ein gläubiger und guter Knecht. Wird Gott das zu uns sagen? Wenn wir zu Gott rennen und sagen, guck mal hier, Gott, was haben wir für dich gemacht? Der mit den 2 Talenten ist auch gekommen. Ich habe auch 2 Talente und habe sie verdoppelt. Mal 2. Du bist ein treuer und guter Knecht. Und Jesus beschreibt in dieser Geschichte identisch die Reaktion des Herrn auf diesen unterschiedlichen Gewinn. Weil bei Gott zählt nicht die absolute Summe. Bei Gott zählt eigentlich, und das können wir aus dieser Geschichte entnehmen, was du aus dem gemacht hast. Du hast 5 Sachen bekommen und du hast dem 5 entgegengestellt. Gott hat so viel in dich investiert und du hast dich auch so viel investiert. Gott wusste, wie viel du leisten kannst und Gott erwartet, dass du so viel zurückgibst. Bei dem anderen war es ein bisschen weniger, aber da erwartet Gott auch nicht mehr. Und er sagt, du bist treu und gut, wenn du dich daran hältst. Wenn du das, was ich in dich hineinlege, du herausholst und du selber auf die Straße bringst und selber was machst. Die Geschichte sagt nicht, dass der Herr von unterwegs nochmal einen Brief schreibt und dir nochmal eine Ermutigung zuschickt und sagt, du denkst doch dran, ne? Dass wenn du 5 hast, du 5 brauchst, ne, damit du ein guter Knecht bist. Der sagt dir auch nicht, denk dran, dieses Jahr ist eine gute Feigenernte, jetzt kannst du noch mal Geld machen. Der Mann war weg. Gott mischt sich da nicht ein in dem, was wir bekommen haben. Und dann kommt der eine, der das Ding versteckt hat. Herr, hier hast du deinen Zwider. Ist schon mal gut, oder? Er muss nicht sagen, Herr, ich hatte Pech, nichts mehr da, alles weg. Das wäre das Schlimmste gewesen. In der Vorstellung dieses Mannes wollte er das nicht erleben und deswegen habe ich es verbuddelt, ich habe es rausgeholt, hier bringe ich es dir. Bitte nimm es einfach und betrachte die Geschichte einfach als erledigt. Aber das tut Gott nicht. Vielleicht denkst du auch manchmal, dass du so durchs Leben kannst, dass du so auch durch dein Glaubensleben schippern kannst und sagst einfach, ich lasse den lieben Gott einen guten Mann sein, ich tue das, was ich so tun kann und schwimme so ein bisschen an der Oberfläche und halte mich über Wasser und am Ende werde ich sagen, Gott, ich habe doch alles bewahrt. Ich habe nichts riskiert. Ich habe mein Leben bewahrt, ich bin an deiner Seite, ich gehöre zu dir, ich bin ein treuer Knecht. Aber Gott sagt, nein, bist du nicht. Du bist kein treuer Knecht, du bist ein fauler Diener. Ganz ehrlich, hat man euch schon mal faul genannt? Ist nicht so nett, oder? Wenn man das aus Spaß gesagt bekommt, dann kann man das vielleicht noch ertragen. Aber wenn jemand wirklich meint, Mann, du bist echt faul. Das trifft einen doch bis ins Mark. Das ist doch auch keine sachliche Aussage mehr, faul. Es gibt ja gar keine Parameter, an denen man faul wirklich objektiv messen kann. Wie viele Stunden, wie viel Gewinn und wie viel ist denn noch faul und wie viel ist nicht faul. Sondern das ist ja eine emotionale Aussage. Gott sieht, was du getan hast und er sagt, das war nicht Treue, das war Faulheit. Du hast dich nicht bewegt. Möchtet ihr faul sein? Ich eigentlich eher nicht. Ich möchte schon gerne, dass die Leute glauben, dass ich fleißig und irgendwas tun kann. Und dieser Mann möchte das auch nicht, dass er ein fauler Diener ist. Und die Reaktion Gottes darauf, was mit Faulen passiert, ist nicht, dass er sie einfach weiter an der Oberfläche schwimmen lässt, sondern er lässt sie untergehen. Da ist Heulen und Zähneklappern am Ende. Heulen und Zähneklappern. Kannst du dir das vorstellen, was das bedeutet? Wenn du einen entscheidenden Fehler in deinem Leben gemacht hast und jetzt die ganzen Konsequenzen tragen musst und am Ende erkennst, dass das, was du gedacht hast, komplett daneben war, komplett falsch war. Und diese Geschichte von Jesus macht deutlich, dass es da nicht so viele Zwischenabteilungen gibt. Es gibt die, die das verdoppelt haben, und es gibt die, die nichts getan haben. Da gibt es nicht die, die fast genug getan hätten, obwohl Gott so ein bisschen die Tür aufmacht und sagt, hättest du das Geld mal zur Bank gebracht? Das, was man immer tun kann. Da kannte Jesus unsere heutigen Bankzinsen noch nicht. Aber er hat zumindest den Eindruck gehabt, wenn du nicht mit deinem Kapital arbeitest, dann lass doch andere mit deinem Kapital arbeiten. Sprich, wenn du denkst, dass du nicht kreativ bist, wenn du denkst, dass du nichts kannst, dass du nichts machen kannst, dann lass dich doch von anderen führen. Dann lass dir doch von anderen sagen, was du tun kannst. Dann geh doch hin und engagiere dich da, wo andere sich auch engagieren. Wenn du selber keine Ideen hast, dann greife doch die Ideen der anderen auf. Und lass wenigstens etwas von deinem Potenzial aufblitzen und am Ende etwas dazugewinnen. Gott sagt wenigstens das. Aber so ganz schwimmen an der Oberfläche, gerade so mit dem Kopf aus dem Wasser heraus, ist nicht das, was Gott sich vorgestellt hat. Und jetzt kenne ich schon unser Kopfkino, oder? Das ist aber Stress. Das macht uns Stress. Bin ich dann am Ende gerettet? Will Gott, dass ich überhaupt dabei bin? Vielleicht hat er mich auch vergessen bei all dem. Vielleicht bin ich ein Sonderfall. Wie soll ich das schaffen? Ich habe so schon Stress, kriege mein Leben kaum auf die Reihe. Und jetzt will Gott noch, dass ich noch mehr tue und noch mehr irgendwas mache. Aber spannend ist, dass diese Geschichte eigentlich nicht zeigt, dass man verlieren kann. Verlieren kannst du in dieser Geschichte nur, wenn du die Entscheidung triffst, das Spiel nicht zu spielen. Ich vergrabe das, was ich habe und hoffe, dass ich damit durchkomme. Falsche Option. Jetzt haben wir die zwei anderen, die viel gewonnen haben. Und es gibt gar keine Option bei denen. Gar keine Option. Da ist überhaupt nichts drin, dass sie verlieren könnten. Gar nichts. Ist auch komisch, dass Jesus sagt, beide verdoppeln. Ist das in der Realität tatsächlich so? Wenn einer von euch 2 Millionen und der andere 1 Million hat, wird der andere dann wirklich 4 Millionen und der andere 2 Millionen haben? Auf den Cent genau? Kann man das denn so genau austarieren? Aber Jesus erzählt das ganz bewusst so mit dem Verdoppeln, weil das hat wirklich was damit zu tun, was Gott in dich reinlegt, das kommt am Ende auch wieder raus und sogar noch mehr, wenn du anfängst damit zu wirtschaften, wenn du anfängst dein Potenzial zu nehmen. Und Gott sagt nicht, warte, bis ich dir eine genaue Anleitung geschickt habe. Warte nicht drauf, bis ich dir im Traum erschienen bin und dir mit dem Stock Beine gemacht habe. Fang an. Du brauchst keinen Traum. Du brauchst keinen, der dir sagt, was du tun sollst. Das, was Gott in dich hineingelegt hat, das ist in dir. Du weißt, was Gott eigentlich möchte. Du weißt, was Gott aus dem, was er in dich hineingelegt hat, was du machen kannst. Die beiden, von denen Jesus erzählt, die wussten sofort, was sie mit ihrem Kapital tun konnten. Und du weißt es auch, du hast nur Angst. Du fühlst dich manchmal überfordert. Du fühlst dich vielleicht nicht wertvoll genug. Und da können wir als Gemeinde was tun. Dass wir einander anspornen, sagt Paulus. Und anspornen heißt nicht, dem anderen die Peitsche geben oder die Sporen reindrücken. Das heißt, dem anderen Mut machen. Dem anderen immer wieder zu verstehen geben, dass das in Ordnung ist. Als Gemeinde Raum schaffen, dass jemand sein Potenzial abrufen kann. Und da geht es nicht darum, dass wir wieder mal einen Gabentest machen, damit jeder weiß, was er hat und was er kann. Das ist überhaupt nicht notwendig. Jesus sagt, du weißt, was dein Kapital ist. Du kannst dir bei der großen Menge an Kapital nur noch nicht die Auswirkungen ausmalen. Du weißt noch nicht, wohin das alles führt. Aber du weißt, was in dir schlummert. Du kannst das tun. Und vielleicht brauchst du die Hilfe von jemandem. Dann sag, geh hin, mach doch. Frag jemanden. Und wir als Gemeinde, wir müssen Leute motivieren und anspornen, ihr Potenzial abzurufen. Und Gott sagt am Ende, und dieser Mann in dieser Geschichte sagt am Ende kriegen die, die das getan haben, noch was obendrauf. Und da ist nicht der Gedanke, dass es in der Gemeinde die gibt, die alles tun und welche, die gar nichts tun. Und der, der schon so viel tut, der kriegt noch eine Aufgabe, noch eine Aufgabe und noch eine Aufgabe. Nein, der wird nochmal mit Gottes Segen bedacht. Der wird nochmal mehr an Potenzial aus sich rausholen können. Der wird nochmal eine Schippe nachlegen können. Der hat plötzlich nochmal einen Bereich, den er entwickeln kann. Und ich glaube nicht, dass der, der am Ende die 10 Talente hatte und das 11. dazu bekommt, dass der sagen würde, oh, jetzt haben wir aber genug, das reicht mir aber. Ich glaube nicht. Gott beschreibt hier die Mentalität, dass wenn du einmal gefühlt hast, einmal gemerkt hast, was es bedeutet, dein Potenzial auch auszuschöpfen, dein Potenzial auch in die Schale zu werfen, wenn du merkst, dass du was zurückgeben kannst an Gott, von dem, was er in dich hineingelegt hat, dass du dann einfach noch mehr willst. Weil ganz ehrlich, anders kann ich mir Urgemeinde gar nicht vorstellen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was die Leute gemacht haben, unter den politischen Voraussetzungen, immer bedroht mit ihrem Leben, dass die sich einfach total hingegeben haben. So viele sind für ihren Glauben gestorben und ich frage mich, warum? Warum lassen die sich umbringen für ihren Glauben? Weil du und weil sie an einen Punkt kamen, wo sie gemerkt haben, wie viel es bringt, wenn man Gott zurückgibt, was man von Gott bekommen hat. Und was fühlt der, dem man das eine auch noch abgenommen hat und nach außen geschickt wurde, raus in die Dunkelheit, mit Heulen und Zähneklappern? Ist tragisch. Ist tragisch. Ich glaube nicht, dass Jesus sagen wollte, passt auf, wenn ihr nicht spurt, dann erwartet euch das. Sondern er wollte sagen, überlegt euch genau, wenn ihr mir nachfolgen wollt, was das bedeutet. Was am Ende der Zeit kommen wird, unabhängig davon, ob ihr zu mir haltet oder nicht, da wird eine Dunkelheit sein. Am Ende eures Lebens wird eine Dunkelheit sein und am Ende wird sich entscheiden, ob ihr wieder zum Licht kommt, ob ihr eingeladen seid, ob ihr beim Fest Gottes dabei seid oder nicht. Und ganz ehrlich, das ist die Entscheidung unseres Lebens. Und wenn du Christ bist, wenn du Jesus nachfolgen willst, dann hast du doch diese Entscheidung getroffen, dass eben nicht Dunkelheit am Ende sein soll. Und Jesus sagt, und weil ihr so Menschen seid, weil ihr doch diese positive Ausrichtung habt, weil ihr doch nach vorne wollt, weil ihr doch den Glauben ergreifen wollt. Deswegen lege ich was in euch rein und ihr könnt das nutzen. Aber leider tun wir das oft nicht. Ich auch nicht. Ich könnte wahrscheinlich auch noch eine Schippe drauflegen. Muss mal suchen. Und wahrscheinlich fällt es uns viel einfacher, das Potenzial zu finden, wenn wir in einer guten Gemeinschaft zusammen danach suchen. Und wenn wir uns ermutigen, unser Potenzial aufzuwerfen. Und vielleicht nehmt ihr euch mal vor für die nächsten Wochen. Schaut euch mal im Geiste die Leute der Gemeinde an und überlegt euch mal, was da noch für Potenzial schlummert, was man da noch machen könnte. Und führt mal Gespräche darüber und fragt andere mal, wie sie euch sehen. Was denkst du denn, was ich für ein Potenzial habe? Was könnte ich denn noch tun? Wo werde ich gebraucht in der Gemeinde? Wo kann ich mich einsetzen? Wo kann ich Menschen begegnen und sie zu Gott führen? Und ich glaube, wenn wir das tun, dann brauchen wir vor gar nichts Angst haben. Weil es ist genau das, was Gott wollte. Es ist genau das, was der Mann erwartet, als er wegging, dass die Leute seinen Laden in Schwung halten, sein Geschäft am Brennen halten, den Gewinn einfahren, sich ausrichten, das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und wenn er wiederkommt, dann wird gefeiert. Und auf dieses große Fest freue ich mich, wenn ich euch alle sehe und noch viele mehr, auch viele, die schon gestorben sind. Wenn Gott alle zusammenruft und sagt, Mann, wir haben es gut gemacht und wir konnten viele Menschen retten. Ich würde gerne noch mit euch zusammen beten. Herr Jesus, wir erleben immer den Glauben zwischen Beliebigkeit und engen Regeln. Wir fühlen uns manchmal überfordert mit dem, was wir lesen in deinem Wort und fühlen, dass wir dem nicht gerecht werden können, weil wir hohe Ansprüche an uns selber haben. Und ich bitte dich heute, Herr, dass du unser Herz bewahrst davor. Es geht nicht darum, einen bestimmten Leistungsniveau zu erfüllen, sondern es geht darum, das Erfülltsein von dir heute zu nutzen, um die Menschen zu erreichen. Ich bitte dich um deinen tiefen Segen. Ich bitte dich um Kräfte aus der Gemeinde, die uns stützen, die uns Mut machen. Und dass wir eine klare Ausrichtung haben und dass wir wissen, dass wir die Menschen von heute gewinnen wollen. Und ich bitte dich darum, dass wir einander die Kraft geben dazu. Und dass wir den anderen nicht aus den Augen verlieren, sondern dass wir unser Potenzial abrufen und auch dem anderen helfen, sein Potenzial abzurufen. Damit wir am Ende unsere Gemeinde verdoppeln können. Dass so viele Menschen da sind, die dann Gott kennen und die am Ende bei unserem Fest dabei sind. Herr Jesus, ich bitte dich um diese Kraft und ich bitte dich, dass du uns vergibst, wenn es nicht immer so sandfrei im Getriebe läuft. Aber dass du uns immer wieder neu ausrichtest und dass wir immer begreifen, dass das, was wir tun sollen, schon längst du in uns hineingepflanzt hast. Herr, bitte segne du uns dabei, das in die Tat umzusetzen. Amen.